Willkommen in einer Welt, die sich selbst zu verlieren droht. Ein Reich, das vom Nichts verschlungen wird. Und ein Held, der lernen muss, dass Mut und Fantasie mehr bedeuten als jede Macht. Dies ist die Reise von Atreo und der kindlichen Kaiserin. Ein Kampf um Erinnerung, Hoffnung und die Kraft der Namen. Und die Frage, die bleibt, kann eine Geschichte die Wirklichkeit verändern? Du hörst Neuroklar, einen Podcast für Menschen, die mehr spüren als sagen können. Für alle, die lieber nachdenken als mitbrüllen. Und für alle, die in Medien mehr sehen als nur Unterhaltung. Hier geht's um Gedanken zu spielen, Medien und Design aus neurodivergenter Sicht. Was fesselt, was irritiert, wann wirkt etwas logisch und wann nicht mehr? Authentisch, offen, nachdenklich. Kein Mainstream, kein Geschrei, nur Klartext. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der unendlichen Geschichte. Und zu Beginn starten wir wieder mit einem Rückblick. Der Dachboden ist dunkel. Nur durch ein kleines, schmutziges Fenster fällt graues Tageslicht. Staubkörner schweben in der Luft. Alte Kisten und Möbel werfen lange Schatten. Und irgendwo da draußen knarrt ein Balken. Der Regen klopft gleichmäßig gegen das Glas, während draußen der Wind pfeift. Hier sitzt Bastian Balthasar Buchs, eingekuschelt zwischen Decken, das schwere Buch auf den Knien, die unendliche Geschichte. Und er liest nicht mehr wie zuvor. Entspannt, neugierig, als Beobachter, sondern mit Herzrasen, fiebrig, als hinge sein eigenes Leben an den Zeilen. Auf den Seiten ist Atreo zurückgekehrt, der junge Krieger, der den Auftrag hatte, die Heilung der kindlichen Kaiserin zu finden. Dieser kniet nun erschöpft im Elfenbeinturm. Sein Pferd Artax ist längst verloren. Er selbst ist zerschunden, voller Zweifel und doch bis zum Ende gegangen. Jetzt steht er vor der Kaiserin, überzeugt davon, gescheitert zu sein. Kein Menschenkind hat er gebracht, keine Rettung hat er gefunden. Aber die Kaiserin widerspricht. Sie sagt, dass Atreo seine Aufgabe erfüllt hat, dass er nie alleine war, dass jemand die ganze Zeit mitgegangen ist, unsichtbar und doch anwesend. Ein Menschenkind. Bastian liest diese Worte. Ein Menschenkind war die ganze Zeit dabei? Und er liest es wieder. Und noch einmal. Und plötzlich spürt er. Er ist es selbst. Er legt die Hand auf die Seite, als wolle er verhindern, dass die Worte verschwinden. Sein Herz klopft. Seine Finger zittern. Und das Buch rutscht ihm fast von den Knien. Kann das stimmen? Kann wirklich er gemeint sein? Sein Kopf sagt nein. Er ist doch nur Bastian. Ein Junge, der in der Schule ausgelacht wird, der dick ist, unsportlich, der überhaupt nicht dazugehört. Er ist kein Held, kein Krieger und kein Retter. Und doch fühlt er, dass die Kaiserin ihn ansieht, durch die Seiten, durch ihre Worte. Und ihr Blick scheint ihn nun direkt zu treffen. Nur ein Menschenkind kann mir einen neuen Namen geben. Die Zeilen stehen doch schwarz auf weiß im Buch, aber in Bastians Ohren klingen sie wie eine Stimme, die den Dachboden erfüllt. Er springt auf, läuft ein paar Schritte durch den Raum. Er schaut sich um. Doch nichts verändert sich. Alles ist noch immer gleich. Das Fenster, das Tropfen des Regens und der Staub. doch es fühlt sich anders an. Er ist nicht mehr nur Leser, er ist jetzt Teil der Geschichte. Und damit beginnt ein Kampf in ihm, größer als jeder Kampf, den Atreo ausgefochten hat. Kann er dieser Ruf sein? Oder bildet er sich das alles nur ein? Wenn er den Namen ruft, was geschieht dann? Wenn er schweigt, wird Phantasien untergehen? Die Spannung in ihm wächst, er liest weiter. Und Atreo bittet verzweifelt. Er sagt, er habe versagt. Doch die Kaiserin sagt, nein, du hast das Kind gebracht. Und Bastian weiß es. Damit ist er gemeint. Er will glauben und er will nicht glauben. Denn wenn es wahr ist, bedeutet es, dass er handeln muss. Dass er nicht mehr versteckt bleiben darf. Bastian denkt an die Schule, an die Jungen, die ihn verspotten. Er denkt an seinen Vater, der ihn kaum noch sieht. Er denkt an alle Momente, in denen er sich klein und schwach gefühlt hat. Und jetzt soll er der Retter sein? Sein Herz pocht bis in den Hals. Er fühlt Schweiß auf seiner Stirn. Und er kann kaum noch atmen. Er schlägt die Seite um, liest weiter. Die Kaiserin wartet und Atreo versteht nicht. Die ganze Welt bricht zusammen und das Nichts verschlingt alles. Es bleibt keine Zeit. Bastian steht still, starrt auf die Seiten. Dann blickt er zum Fenster. Der Regen schlägt hart gegen die Scheibe und der Himmel draußen ist schwarz. Er begreift, er muss rufen. Seine Lippen formen den Namen, zuerst stumm, dann zögernd. Doch es reicht nicht, er muss laut sprechen. So laut, damit die Kaiserin ihn hört. Er reißt das Fenster auf. Der kalte Wind fährt in den Dachboden. Tropfen spritzen ihm ins Gesicht. Und dann schreit er hinaus, den neuen Namen der Kaiserin, so laut er kann. In diesem Moment zerreißt eine Grenze. Der Dachboden verschwimmt. Das Buch verliert sein Gewicht. Alles um ihn herum löst sich auf. Und Bastian fällt hinein nach Phantasien. Alles wirkt wie aus schimmerndem Elfenbein gebaut. Glatt, glänzend, ja fast durchsichtig. Der Elfenbeinturm. Er hatte ihn zuvor immer nur aus Beschreibungen gelesen. Aber jetzt steht er mittendrin. Sein Atem stockt. Er wagt es kaum, sich zu bewegen. Und vor ihm sitzt die kindliche Kaiserin. Sie ist klein, zart, beinahe durchsichtig. Und doch liegt eine Präsenz in ihr, die größer ist als alles, was er je erlebt hat. Ihre Augen sind dunkel und klar. Ihre Stimme ist leiser, als sie spricht. Und doch erfüllt sie den gesamten Raum. Du bist gekommen. Bastian erstarrt. Er nickt, unfähig zu antworten. Er weiß nicht, wie er hierher kam. Aber er weiß, sie spricht zu ihm. Die Kaiserin erklärt, dass alles, was geschehen ist, notwendig war. Atreus Reise, sein vermeintliches Scheitern, Bastians Zögern, alles führte zu diesem Augenblick. Atreo musste den Weg gehen, um das Menschenkind zur Schwelle zu führen. Und Bastian musste den Namen rufen. Und mit diesem Ruf hat er die Kaiserin gerettet. Doch Phantasien ist nicht wiederhergestellt. Das Nichts hat alles verschlungen. Nur der Elfenbeinturm und die Kaiserin sind geblieben. Phantasien kann nur durch deine Wünsche neu entstehen, sagt sie. Jeder Wunsch wird ein neues Stück dieser Welt hervorbringen. Du bist der Schöpfer des neuen Phantasien. Und sie reicht ihm das Aurin, das Amulett der Macht, das Atreo getragen hatte. Zwei Schlangen, die ineinander verschlungen sind. Im Kreis, also das Symbol der Unendlichkeit. Bastian nimmt es und es ist schwerer, als er erwartet hat. Doch es liegt warm und sicher in seiner Hand. Von diesem Moment an ist er nicht mehr nur Gast. Er ist Teil von Phantasien. Und noch mehr, er ist derjenige, der es neu erschaffen wird. Sein erster Wunsch ist klein, beinahe unbewusst. Er wünscht sich, eben nicht mehr alleine zu sein. Und da ist er, Fuhur, der Glücksdrache, weiß, langgestreckt, mit glänzenden Schuppen und lachenden Augen. Er sieht Bastian an, als wären sie alte Freunde. Und er ruft ihn mit einer Stimme, die Freude trägt. Komm mit. Bastian klettert auf seinen Rücken. Zum ersten Mal spürt er, wie er getragen wird. Der Wind fährt durch sein Haar, als Fuhre sich erhebt. Sie steigen hinaus über den Turm, hinaus in die Leere, die keine Leere mehr bleibt. Denn Bastian wünscht, und mit jedem Wunsch entsteht etwas Neues. Zuerst Wälder, grün, tief und voller Leben. Vögel singen, Tiere huschen und Bäche sprudeln. Dann Städte. Türme ragen in den Himmel. Plätze füllen sich mit Menschen, die ihn grüßen, sobald er erscheint. Und mit jedem Wunsch wächst eben Phantasien. Es ist berauschend. Bastian, der im wirklichen Leben ausgelacht wurde, der sich unsicher fühlt, ist hier der Mittelpunkt. Alles gehorcht ihm. Alles, was er denkt, wird Wirklichkeit. Doch schon jetzt beginnt der Preis sichtbar zu werden. Denn jeder Wunsch nimmt ihm eine Erinnerung. Zuerst nur ganz kleine Dinge. Der Geruch seiner Lieblingsspeise. Der Klang der Straßenbahn, die er jeden Morgen zur Schule genommen hat. Dann mehr. Das Gesicht seines Vaters. Die Erinnerung an seine Mutter. Bastian merkt es und verdrängt es. Denn der Rausch der Schöpfung ist stärker. Und er ist nicht mehr allein. Bald begegnet er einer Frau. Hochgewachsen, schön und von gefährlicher Ausstrahlung. Ihr Haar ist schwarz, ihre Augen kühl, ihre Stimme ist schmeichelnd. Xaide. Sie neigt sich vor Bastian, nennt ihn Herr, spricht von seiner Größe und seiner Macht. Sie sagt ihm, er sei nicht nur Retter, sondern Herrscher. Nicht nur Schöpfer, sondern eben König. Und Bastian hört zu. Denn ihre Worte treffen einen Nerv, den er längst in sich trägt. Fuhur ist ihm treu und aufrichtig gegenüber, doch gegen Saides Schmeicheleien hat seine Stimme kaum Gewicht. Damit beginnt Bastians größte Prüfung. Nicht mehr gegen das Nichts, nicht gegen äußere Feinde, sondern gegen sich selbst, seinen Stolz, gegen das Vergessen, gegen die Verführung der Macht. Bastian zieht weiter durch Phantasien. Fuhur trägt ihn über die Wälder. Berge, neu entstandene Flüsse. Überall dort, wo Bastian sich etwas wünscht, wächst die Welt. Aus Leere wird Landschaft. Aus Gedanken werden Wesen. Zuerst sind, wie gesagt, seine Wünsche unschuldig. Ein Brunnen hier. Ein kleines Volk dort. Er erschafft eine Oase mitten in der Wüste. Einen Garten, in dem Blumen blühen, die wie Glas glänzen. Er lächelt, als er die Bewohner sieht, die ihn verehren, als sei er ein König. Doch mit der Zeit verändern sich seine Wünsche. Sie werden größer und anspruchsvoller. Er wünscht sich Paläste, Burgen, ja sogar ganze Heere. Er erschafft Wesen, die ihm dienen und die ihn loben. Denn er spürt, in dieser Welt ist er nicht unsichtbar. Hier ist er der Mittelpunkt. Und Xaide ist immer an seiner Seite. Die Zauberin hat eine besondere Gabe. Sie sagt Bastian genau das, was er hören will. Sie spricht von seiner Einzigartigkeit, ja, von seiner Bestimmung. Sie flüstert ihm zu, dass Atreo ihn klein halten wolle und dass Fuchur ihn nicht ernst nehme. Diese Worte treffen ihn tief, denn in Bastians Herzen lebt nun mal die alte Wunde, das Gefühl, nicht gesehen zu werden. Xaide hingegen nährt seinen Stolz. Sie zeigt ihm, dass er mehr sein kann als ein Kind. Eben der Herrscher, ein König, der Phantasien nicht nur erschafft, sondern auch regiert. Und so geschieht es. Bastian entfernt sich von Atreo. Der junge Krieger, der ihm treu zur Seite gestanden hatte, sieht die Veränderung. Er erkennt, wie gefährlich Xaides Einfluss ist, wie sehr Bastian sich selbst verliert. Er versucht ihn noch zu warnen. »Du darfst nicht vergessen, wer du bist«, sagt Atreo. Doch Bastian hört ihm nicht zu. Er fühlt sich verraten. Er glaubt, Atreo sei eifersüchtig, weil er nun der wahre Herr Phantasiens ist. Der Konflikt eskaliert. Bastian zieht ein Schwert, das er sich selbst gewünscht hat. Glänzend, unbesiegbar, ein Symbol seiner Macht. Atreo stellt sich ihm entgegen, und das ohne Zögern. Bereit, für die Wahrheit zu kämpfen. Doch es ist kein Kampf zwischen Gut und Böse. Dies ist ein Kampf zwischen zwei Freunden. Fuchur versucht dazwischen zu gehen, doch auch er wird zurückgedrängt. Xaide aber lächelt. Sie hat erreicht, was sie wollte. Bastian ist nicht mehr das Kind, das voller Staunen Wünsche äußerte. Er ist nun der Herrscher geworden, der seinen Stolz über alle stellt. Bastian kämpft und er besiegt Atreo. Doch der Sieg fühlt sich leer an. Atreo liegt geschlagen, Fuchur zieht sich zurück und Bastian steht allein, umgeben von Gestalten, die er zwar selbst erschaffen hat. Diese jubeln ihm zu, aber ihre Stimmen klingen eben hohl. Denn tief in ihm weiß er hat einen Freund verraten, der ihm vertraut hat. Und noch schlimmer, er weiß kaum noch, wer er eigentlich ist. Die Erinnerungen an seine Welt sind fast völlig verschwunden. Er erinnert sich nicht mehr an den Dachboden, nicht mehr an die Buchhandlung, nicht mehr an seinen Vater. Er ist nur noch das, was Phantasien aus ihm gemacht hat. Und das ist zu wenig. Doch hier im größten Moment der Leere beginnt die Wende. Denn so sehr er sich auch verloren hat, dieser Rest führt ihn schließlich zu einem Ort, den kein Wunsch erschaffen kann. Das Wasser des Lebens. Es liegt verborgen, unscheinbar, ohne Palast, ohne Glanz. Eben nur eine Quelle, klar und still. Bastian steht davor und er versteht, dies ist die letzte Prüfung. Denn das Wasser nimmt nur den auf, der weiß, wer er ist. Nicht den Herrscher, nicht den König, nicht den Schöpfer, sondern den Menschen. Und Bastian zögert. Wer ist er? Er weiß es nicht mehr. Alles, was ihn ausmachte, ist nun verschwunden. Doch dann hört er tief in sich hinein und hört eine Stimme, nämlich seine eigene. Nun erinnert er sich an seinen Namen, Bastian Balthasar Bux, nicht mehr
und nicht weniger. Und in diesem Moment erkennt er die Wahrheit. Er ist kein Herrscher. Er ist nicht der Held, sondern er ist ein Kind. Mit allen Schwächen, mit Fehlern, mit Angst. Aber auch mit Fantasien, Sehnsüchten und Hoffnung. Mit dieser Erkenntnis tritt er nun hervor. Er trinkt vom Wasser des Lebens. Es erfüllt ihn nicht mit Macht, sondern mit Klarheit. Nicht mit Herrschaft, sondern mit Erinnerung. Bastian weiß wieder, wer er ist. Und er begreift. Seine wahre Reise war nie das Erschaffen von Fantasien. Sie war das Finden seines Selbst. Nachhall und Reflexion. Wenn Bastians Reise in Fantasien endet, bleibt mehr zurück als eine Abenteuergeschichte. Die unendliche Geschichte ist ein Werk, das weit über die Grenzen von Fantasy hinausgeht. Michael Ende hat ein Märchen geschaffen, das zugleich eine psychologische, gesellschaftliche und existenzielle Dimension trägt. Bastians Entwicklung ist kein linearer Heldenweg. Er beginnt als Außenseiter, gefangen in Scham und Einsamkeit. Er flieht in ein Buch und genau dort findet er Verantwortung. Er wird Retter, Schöpfer, ja fast sogar Herrscher. Doch seine größte Gefahr liegt nicht in Drachen oder Feinden, sondern eben in sich selbst, im Stolz, in der Verführung der Macht, im Vergessen des eigenen. Dies ist eine Parabel, die viele Ebenen berührt. Die Symbolik und Orte der Figuren. Nehmen wir als Beispiel die Sümpfe der Traurigkeit. Sie sind ein klares Bild für Depression und Antriebslosigkeit. Wer sich der Traurigkeit hingibt, versinkt. Nur wer kämpft, kann weitergehen. Atreo verliert Artax hier. Eine Szene, die so eindringlich ist, dass sie sich in das Gedächtnis einer gesamten Generation eingebrannt hat. Das Nichts ist kein klassischer Gegner, sondern einfach nur Leere. Es steht für Gleichgültigkeit, das Auslöschen von Fantasie und Erinnerung. In unserer Welt könnte man es vergleichen mit Apathie, mit geistiger Verarmung, mit dem Verlust von Bedeutung. Gmorg der Wolf zeigt die Brücke zwischen Fantasien und Realität. Er erklärt, dass das Nichts den Menschen das nimmt, was sie brauchen, um frei zu bleiben. Ohne Fantasie, ohne Träume, sind sie manipulierbar und leicht zu lenken. Xaide steht für die Verführung durch Macht. Sie gibt Bastian das Gefühl, groß zu sein, wichtig und unersetzlich. Doch was sie ihm anbietet, ist leer. Sie spiegelt die Stimmen wider, die uns in Wirklichkeit einreden wollen, dass unser Wert an Macht, Anerkennung und Kontrolle gebunden ist. Fucho ist genau das Gegenbild. Vertrauen, Leichtigkeit und Hoffnung. Er ist nicht laut, nicht drängend, aber er ist da. Eine Erinnerung daran, dass Freude und Mut nicht erzwungen werden können, sondern getragen sind von Vertrauen. Die Parallele zu Bastians Realität. Bastian beginnt die Geschichte als Kind, das unsichtbar ist. Seine Mitschüler lachen über ihn. Sein Vater ist distanziert. Er hat keinen Ort, an dem er sich verstanden fühlt. Seine Fantasie, die ihn einzigartig macht, wird nicht geschätzt, sondern abgelehnt. Und genau diese Fantasie wird in Fantasien zur Quelle der Rettung. Nicht trotz, sondern wegen seiner, nennen wir es, Andersartigkeit, wird er gebraucht. Das ist eine Botschaft, die gerade für neurodivergente Menschen von Bedeutung ist. Denn oft gilt das sogenannte Anderssein als Schwäche, als Störung, als Defizit. Doch hier zeigt Michael Ende, das, was in Anführungszeichen anders ist, kann zur großen Stärke werden. Die Fähigkeit, sich eine Welt vorzustellen, die es noch gar nicht gibt, ist kein Mangel. Es ist eine Gabe. Der Preis der Wünsche. Bastians Weg zeigt aber auch eine Gefahr. Fantasie ohne Verantwortung kann in Narzissmus führen. Seine Wünsche erschaffen zwar Welten, aber kosten Erinnerungen. Je mehr er sich der Macht hingibt, desto mehr verliert er sein Selbst. Das ist auch übertragbar auf unsere Wirklichkeit. Wer nur nach Anerkennung, Konsum und sich von äußeren Zielen treiben lässt, riskiert die eigene Identität zu verlieren. Wer sich von Stimmen wie Saide verführen lässt, verliert das innere Maß. Der entscheidende Wendepunkt ist das Wasser des Lebens. Es nimmt nur auf den, der die Wahrheit kennt. Bastian kann also erst trinken, als er erkennt, dass er nicht der Held, der Herrscher oder der König ist, sondern einfach er selbst, mit Schwächen und Fehlern, aber mit Würde. Die Bedeutung für uns heute. Für viele von uns, die in den 80er Jahren aufgewachsen sind, war die unendliche Geschichte prägend. Sie war mehr als Unterhaltung. Sie war ein Lebensgefühl. Eine Bestätigung, dass Fantasie nicht nur ein Spiel ist, sondern eine Kraft, die uns trägt. Heute, Jahrzehnte später, ist die Botschaft aktueller denn je. Denn auch heute erleben wir, wie Gleichgültigkeit und Vergessen unser Denken prägen. Wie Fantasie und Träume oft als unproduktiv abgetan werden. Und wie wichtig es ist, Räume zu haben, in denen Geschichten uns erinnern. Wir sind mehr als das, was von uns verlangt wird. Offene Fragen. Am Ende stellt uns Michael Ende Fragen, die offen bleiben. Was verlieren wir, wenn wir unsere Fantasie vergessen? Welche Namen müssen wir uns noch selbst geben, um wahr zu bleiben? Wie oft verraten wir unsere Atreus, die Stimmen der Wahrheit, weil die Xaides in uns lauter sind? Diese Fragen lassen sich nicht endgültig beantworten. Und genau darin liegt die Stärke der unendlichen Geschichte. Sie bleibt offen. Sie zwingt uns, selbst zu reflektieren, selbst weiterzudenken. Persönlicher Nachhall. Für mich als Kind der 80er bleibt dieses Werk ein Teil meiner Identität. Ich erinnere mich an das erste Lesen, an die Bilder des Films, an die Musik und an das Gefühl, dass diese Geschichte größer ist als andere. Und heute, mit mehr Lebenserfahrung, erkenne ich, sie ist nicht nur eine Kindheitsfantasie, sondern eine lebenslange Erinnerung daran, dass Fantasie kein Luxus ist. Sie ist eine Notwendigkeit. Die unendliche Geschichte zeigt, wir brauchen Geschichten, um uns selbst zu erkennen. Wir brauchen Namen, um uns nicht zu verlieren. Wir brauchen Fantasie, um frei zu bleiben. Damit endet unsere Reise durch die unendliche Geschichte. Eine Geschichte, die uns nicht nur in eine Fantasiewelt geführt hat, sondern auch mitten in uns selbst hinein. Wir haben Bastian begleitet, vom Dachboden, wo er zögerte und wo er zweifelte, wo er den Mut fand, den Namen zu rufen, bis hin zum Wasser des Lebens, in dem er seine eigene Wahrheit fand, dass er Bastian Balthasar Buchs ist, nicht mehr und nicht weniger. Abschließend ist die Botschaft, die bleibt. Wir müssen nicht perfekt sein, wir müssen nicht herrschen, wir müssen uns nur erinnern, wer wir sind. Und genau deshalb ist die unendliche Geschichte eben mehr als ein Märchen. Sie ist ein Werkzeug, ein Spiegel, eine Erinnerung, die uns begleitet, ob wir nun Kinder sind oder heute Erwachsene, ob wir sie zum ersten Mal lesen oder zum 10. Mal. Ich danke euch, dass ihr auch diesmal mit auf dieser Reise wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören, mitzudenken und mitzuspüren. Und wie immer gilt, dies ist nicht das Ende, es ist nur ein Kapitel, denn die nächste Geschichte wartet schon. Und wer Lust hat, kann gerne kommentieren. Bis dahin, euer Neuroklar.